13,000 German fans in there, loving this atmosphere. And the German fans are on their feet.
Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu Folge 18 von Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behlen, ich befinde mich gerade in Tulip Inn in Düsseldorf und mir gegenüber sitzt Dirk Westphal. Hallo Dirk.
Ja, schönen guten Tag, freue mich bei dir zu sein im Podcast.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Wie geht's dir? Alles klar?
Ja, schon ein bisschen deprimiert nach dem heutigen Tag, so war, glaube ich, nicht so die beste Leistung. Wir sind ja gerade hier bei den Qualifiers und ja, mit 1-2 ausgeschieden, ist natürlich dann immer so ein kleiner Stimmungskiller, aber ansonsten geht's mir dementsprechend gut. Ja.
Wir müssen gerade sagen, nebenan ist gerade der Trainertisch aufgebrochen und Alex Pritz hat irgendwas verloren und im Stadion sucht gerade da und geht jetzt auf den Rasen, springt auf den Rasen.
Ja.
Also gibt es vielleicht noch eine kleine Tonunterbrechung hier, wenn die hier gleich nochmal durchlaufen. Mit wem, also kannst du ja kurz sagen, für die Leute, die es nicht mitbekommen, mit wem du jetzt gespielt hast und vielleicht auch warum?
Ich habe die Woche mit Simon gespielt oder das Wochenende mit Simon gespielt, Simon Kulzer. Weil Max sich vor gut 3-4 Tagen dazu entschieden hat, die Saison nicht zu beenden oder beziehungsweise erst gar nicht aufzunehmen, die Saison.
Max Beziehen.
Max Beziehen natürlich. Hat mehrere Ursachen. Er hat ein bisschen angeschlagen mit seinem Fuß, mit seinem Knöchel, was eine alte Verletzung eigentlich ist. Und die ist ja sehr hartnäckig und sehr nervtötend und braucht halt ewig, bis die so vollkommen auskuriert ist. Und ja, dazu kommt noch der Umstand, dass er halt 2019 im Frühjahr hauptsächlich seine Punkte gemacht, also im ersten Teil seine Punkte gemacht hat und danach eigentlich auch keine Punkte mehr. Das heißt, mit der neuen 104 Wochenregel würde er im Prinzip in 2 Wochen so gut wie mit 0 Punkten in die Saison starten, was halt auch irgendwie blöd wäre. Und dazu hat er sich dann entschieden, seine Punkte dieses Jahr einfrieren zu lassen und dieses Jahr nicht zu spielen und dann halt 2022 wieder mit 100% anzugreifen.
Also meinst du, dass er in der normalen Saison das auch so gemacht hätte? Weil also verletzt ist ja scheinbar auch ein Grund. Oder ob das jetzt mit daran liegt, dass es diese gesonderte Situation gibt?
Ja, schwer zu sagen. Tatsächlich müssten wir da echt Max fragen. Ja. Ich vermute mal, es spielt beides so ein bisschen mit rein. Ne? Also auf der einen Seite ist halt die Verletzung schon da tatsächlich, aber ich denke auch so, die Saison ist halt jetzt nicht so die Standardsaison, wie wir sie kennen, mit einer großen Tour, wo es Preisgeld gibt, wo es viele Punkte gibt. Und ich denke mal, wenn die Saison so gelaufen wäre, wie wir sie eigentlich aus den vergangenen Jahren kennen, dann denke ich schon, dass er auch gespielt hätte. Aber das sind nur Mutmaßungen, da muss ich ihn selber fragen.
Da muss man ihn dann selber fragen. Hast du denn schon was gehört eigentlich? Es gibt ja dieses Jahr bei den Tour-Stops, die ja keine sind, sondern Qualifiers, hast du vorhin selber schon gesagt, gibt es weniger Punkte als bei den normalen Tour-Stops. Und ob es da jetzt eine Regelung gibt, weil sowas wurde mal irgendwie angeschnitten, dass man, wenn man jetzt seine Punkte einfriert, natürlich mit weniger Punkten nachher rauskommt, anstatt wenn man jetzt seine Punkte einfriert, dann in der Top 5 zu sein auf einmal, weil alle anderen weniger Punkte sammeln.
Ja, genau.
Gibt's da schon Neuigkeiten?
Ja, genau. Also wir haben das intern beschlossen oder der DVV hat das da echt sehr transparent mit der Spielerschaft diskutiert, wie wir es handhaben wollen. Wir sind jetzt darauf gekommen, dass wir die eingefrorenen Punkte für die Leute, die dies Jahr sich dazu nicht durchringen konnten zu spielen, die werden dann halt mit einem Faktor belegt. Das heißt, wir haben den Maßstab 2019, da gab es maximal auf der nationalen Tour 850 Punkte, die man erreichen konnte. Dieses Jahr kann man sich ausrechnen, also es gibt 6 Turniere, wo nur 90 Punkte vergeben werden. Da gibt es ein Turnier, King of the Court, wo wahrscheinlich 125 Punkte vergeben werden. Und
vielleicht
dann
noch, oder wahrscheinlich, oder, wir wissen es noch nicht.
Ja, genau, das ist werden wir noch herausfinden. Auf jeden Fall wird am Ende des Jahres die Gesamtpunktzahl, die möglich ist, dann zusammen addiert und durch im Prinzip die Gesamtpunktzahl von 2019 dann gerechnet. Damit hat man dann einen Quotienten, der dann im Prinzip das levelt. Also das ist ja auch irgendwie zielführend, dass die Spieler, die dieses Jahr spielen, weniger Punkte verdienen, dann nicht bestraft werden dadurch. Und von
auf
daher,
jeden Fall.
Ja.
Ist ja auch nicht der Einzige. Ich glaube, jetzt gerade Erik Stadi hat auch gerade gesagt, dass er, oder gerade erst bekannt gegeben, dass er das ähnlich handhabt. Sind sich die denn alle dessen bewusst, dass sie dann nicht mit
Nee, ich denke, also
rauskommen.
In den Gesprächen, also bei Erik stand das schon ein bisschen länger fest, hat das bloß nicht so richtig kommuniziert. Nee, die waren sich in dem Sinne schon bewusst, dass das jetzt kein Vorteil für sie ist, die Punkte einfrieren zu lassen. Und aber wie gesagt, ich denke, das ist einfach ein faires Modell und eine faire Variante. Und es wird auf jeden Fall mehr Spieler geben, die mehr Punkte oder die Punkte haben. Das heißt, die Dichte wird breiter werden. Und das ist ja auch ganz spannend eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Aber wenn das so fair bleibt, dann kann man sich da ja auch auf jeden Fall nicht beschweren. Nee, und es ist ja auch keinem zu verübeln, dass jetzt diese Saison nicht unbedingt so reizend ist, dass man sie unbedingt spielen möchte.
Ja. Ich hatte ja einen anderen Vorschlag eigentlich gemacht. Ich hatte ja gedacht, weil es gibt ja irgendwie so eine Klausel angeblich, dass die Turniere der German Beach Tour natürlich, dass die nicht, oder dass immer das Ranghöchste sein müssen. Und wenn es im Prinzip, was jetzt eine neue Kategorie ist mit den Qualifiern, die darf dann nicht gleichwertig sein mit der German Beach Tour. Ne? Und mein Vorschlag war eigentlich, dass wir dieses Jahr einfach die German Beach Tour mit 150 Punkten bewerten und da es ja keine Turniere gibt von der Beach Tour, hätten wir dann im Prinzip die Qualifiers auch mit 100% oder mit 100 Punkten werten können. Und mit diesem kleinen Trick hätte man dann ja im Prinzip dann sich diesen Quotienten sparen können am Ende. Aber ich glaube, das ist noch in der Überlegung, ob man das macht oder...
Jetzt ist es ein bisschen später, weil
das ist ja alles ein bisschen spontan so.
hätte man drüber nachdenken können, sowas zu machen. Aber da fehlt dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Kreativität.
Ja, nee, ich denke einfach in der Kürze der Zeit war es, glaube ich, nicht anders möglich. Und wie gesagt, wir müssen halt dieses Jahr, glaube ich, alle flexibel sein und irgendwie gucken, dass wir nach dem, sage ich, schon etwas chaotischen Jahr 2020 dann dieses Jahr irgendwie probieren, ein bisschen Kontinuität reinzubringen und auf jeden Fall eine gute deutsche Meisterschaft dieses Jahr haben. Und die Tour ist jetzt so, wie sie ist, aber probieren einfach gute Spiele zu liefern, die Leute zu halten und vielleicht den einen oder anderen Sponsor auf die Tour aufmerksam zu machen, dass dann halt sich das dann irgendwann auch wieder rentiert, Beachvolleyballspieler zu sein, weil ich überlege momentan, ob ich meinem Sohn nicht doch lieber sagen soll, er soll Beachvolleyball sein lassen und lieber Golf und Segeln machen, weil das ist auf jeden Fall deutlich kostengünstiger als momentan Beachvolleyballspieler zu sein. Das ist
lukrativer auch, ja.
Ja, auf jeden Fall erstmal nicht so viele Kosten, ne? Ja. Also wenn man sich dann irgendwie so ein Wochenende hier mal durchrechnet und nicht auf dem Podium landet, dann ist das schon, finanziell muss man da schon einiges dafür aufwenden, um dann hier teilnehmen zu dürfen.
Ja, gerade wenn man vielleicht zu Hause noch einen Trainer oder so hat, was ja einige Teams haben und dann nicht die Sponsoren dafür, sondern vom Preisgeld vielleicht abhängig sind. Also ich weiß nicht, ob das alle wissen, dass es jetzt für dieses Turnier, wo wir sind, pro Geschlecht, ich glaube 1.000 Euro Preisgeld gibt, was halt die absolute Unterkante ist. Ich weiß nicht, wie viel es vorher war.
Na, also letztes Jahr nicht, aber die Jahre davor, 19, 18, glaube ich, hatten wir mit 10.000 Euro pro Tourstop, pro Gender. Das 1.000 Euro ist natürlich irgendwie so ein Schlag in die Steinzeit zurück. So, ne? Ja, also wenn man das vergleichen konnte, das gab es früher, also bei A-Plus-Turnieren gab es 1.250. Das heißt, wir sind noch unter A-Plus-Turnierniveau, was ja am Ende eigentlich so die dritte Kategorie in der deutschen Klassifizierung war. Und von daher ist das schon halt echt Steinzeit so. Ne?
Ja,
und jetzt wird das auch nur auf die ersten drei aufgeteilt. Ist halt, gehen halt 13 Teams irgendwie mit gar nichts raus.
Also zahlen die noch minus, drauf.
Und selbst ein dritter Platz, der kann sich am Ende dann noch irgendwie eine Kugel Eis...
200 Euro?
200 Euro, ja.
Also 100 Team. Pro.
Ja. Also 100 die können sich dann noch eine Kugel Eis dann am Ende kaufen und das war dann so das Wochenende. Ist bitter, aber nicht zu ändern und ich will jetzt auch gar nicht so viel meckern, sondern einfach irgendwie probieren, wieder Spaß zu haben und die Leute zu genießen, die Leute wiederzusehen und einfach, dass wir ein gutes Jahr 2021 haben.
Ja, also fürs Geld spielt hier dieses Jahr tatsächlich, glaube ich, keiner. Und auch sonst ist hier, glaube ich, sind die wenigsten fürs Geld hier, auch alle anderen oder der große Teil der Helfer hier, das komplett ehrenamtlich machen. Ja. Unter anderem die Schiedsrichter auch.
Ja.
Das finde ich eigentlich mit das Krasseste, dass die hier ihren eigentlich Nebenjob nachgehen, aber dafür dann auch nichts bekommen, das ist auch krass. Aber
ja, die Show muss halt immer weitergehen, so, ne? Und dieses Jahr ist es halt so, müssen alle den Drops lutschen und hoffen wir, dass 2022 besser wird.
Auf jeden Fall. Also wenn jemand hört mit ganz viel Geld, wenn jemand hier zuhört, dann seid ihr herzlich willkommen, hier diese Stops zu sponsoren. Dann lasst doch nochmal in das Turnier jetzt von euch reingucken. Ja, du hast vorhin gesagt, alle müssen flexibel sein. Das musstest du jetzt auch mit einem neuen Partner an der Seite. Hast du überhaupt mit Simon mal gespielt oder trainiert?
Noch nie. Also trainiert haben wir schon ab und zu mal, als er mal in Berlin war auf der Durchreise, aber Ja, wir kennen Simon, oder ich kenne Simon nur von den Tourstops. Ja, oft gegeneinander gespielt tatsächlich, aber jetzt so in einer Partnerschaft noch gar nicht. Und ja, das hat man, glaube ich, heute an den ein oder anderen Stellen gemerkt, dass es nicht so ganz gut harmoniert und funktioniert hat.
Ja, wie kam denn überhaupt die Anfrage? Also wusstest du das? Und zweitens, was ist eigentlich mit Dan?
Ja, genau, also Max hatte mir, glaube ich, jetzt weiß ich gar nicht, am Montag oder so, relativ kurzfristig dann abgesagt. Und genau, Dan hatte sich vor 2 Wochen beim King of the Court im Abschlusstraining wieder seine alte große C Kapselentzündung oder Kapselüberdehnung oder weiß ich was zugezogen. Auf jeden Fall die Verletzung, die er eigentlich schon die Jahre davor hatte. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich davon preisgeben darf, aber er wird noch ein paar Wochen ausfallen. Ja. Ich glaube, MRT ist nächste Woche. Und dann, ja, war Simon ohne Partner, ich ohne Partner. Und dann, ja, haben wir geguckt, von den Punkten sieht's ja dann auch ganz gut aus. Dann sind wir irgendwo im Mittelfeld und dann ist das auch zielführend. Und ja, haben uns dann zusammengetan und wollten hier eigentlich einen guten Ball schieben. Aber ja, kam leider ein bisschen anders.
Ja, worauf kann man das schieben? Komplett darauf, dass ihr euch so noch nicht kanntet? Oder was lief da jetzt heute alles verkehrt? Weil es war ja dann schon am Ende eigentlich recht deutlich in beiden Spielen oder
ja,
zumindest in einem Satz von beiden immer.
Ja, genau, ja. Das stimmt, ja. Also wir haben verlieren 2 Sätze zu 19. Ja, ich denke einfach, dass wir einfach nicht richtig gut matchen miteinander. Ich denke, Simon hat ja über die letzten 3 Jahre mit Armin immer sehr, sehr gute Pässe gekriegt, ne? Und hat auch, ich glaube, Armin war auch sehr, sehr gut darin, halt Situationen besser zu machen. Da bin ich jetzt, glaube ich, der Falsche für. Ich denke, ich kann relativ solide zuspielen, aber brauche ich auch halt einen guten ersten Kontakt. Ich denke, das war heute so das größte Problem, dass der erste und zweite Kontakt bei uns halt nicht gut waren und Simon dann in einer relativ schwierigen Situation war, dann auch vielleicht ein bisschen übermotiviert und vielleicht an dem einen oder anderen Abschluss nicht ganz clever agiert hat. Aber ich glaube, ja, das war einfach das größte Problem, so dass ja die ersten beiden Kontakten nicht gut waren. Und ja, dann kommt halt auch so der Druck zu, ne, dann willst du halt auch nicht irgendwie als 13. ausscheiden und ja. Ja, das war, glaube ich, irgendwie, ja, so ein bisschen, ja, von vornherein, glaube ich, oder wir matchen einfach nicht gut zueinander. Ne? Und das muss man dann vielleicht auch ab und zu mal dann einfach so dann für sich rekapitulieren lassen, dass halt, glaube ich, ich nicht der beste Partner für Simon bin und Simon nicht der beste Partner für mich. Und ja, von daher ist das ja eh nur interimsmäßig angelegt und ja. Passiert halt.
Ich habe mir auch sagen lassen, dass du im Training auch ein begnadeter obere Zuspieler bist, dass du da auch viel pritscht. Das habe ich heute einmal gesehen und das ist ein bisschen schief gegangen, weil es eher aus Versehen war.
Ja, genau.
Was ist da los?
Ja, ja, ich probiere das ja immer. Also ich bin jetzt, weiß ich nicht, 35 Jahre und ja, wie gesagt, schon viel erlebt im Volleyball, aber ich will halt immer trotzdem mir irgendwie neue Reize setzen, dann halt auch im Training und es gibt ja nichts Langweiligeres, als wenn du irgendwie 10 Jahre den gleichen Volleyball spielst oder mit 10 Jahren mit den gleichen Menschen irgendwie Volleyball spielst. Von daher probiere ich das immer im Training halt schon hinzukriegen, dass ich dann halt wie auch neue Reize setze, neue Elemente setze. Und ja, deswegen, ich bin halt auch noch nicht fest oder sicher genug, um ein ganzes Spiel von oben zuzuspielen. Und gerade heute auch bei ein bisschen böigem Wind ist das auch nicht so einfach für mich, da die richtige Stellung zu finden. Von daher habe ich das lieber mal sein lassen. Und ich hoffe irgendwann, dass ich ja irgendwie mal ein Spiel zumindest von oben zuspielen kann. Aber ja, ist halt nicht meine Domäne und gucken wir mal.
Man lernt ja nie aus, ne?
Ja, ja, total.
Hast du denn schon irgendeine Aussicht, was jetzt im Hinblick auf Timmendorf partnermäßig noch da auf der Straße rumliegt und den du vielleicht auflesen kannst?
Ja, ich hatte dann, relativ viel rumtelefoniert, nachdem ich die Nachricht von Max bekommen hatte. Und habe ja geguckt, wer noch so auf dem Markt ist, was noch für interessante Leute sind. Und tatsächlich, ja, Corona-bedingt und aber auch verletzungsbedingt ist da wirklich noch vieles gutes Material da. Ne? Also Janik Kühlborn ist auf jeden Fall noch da und ja, Simon Kulzer auch. Muss man mal gucken, wie es mit Dan jetzt tatsächlich weitergeht. Ja. Aber auch mit Mio Wüst hatte ich ja schon bei der beim Squad Battle schon ganz gute 1-2 Spiele gehabt. Von daher gibt's da auf jeden Fall gute Jungs. Und ja, ich habe auf jeden Fall auch schon jemanden, mit dem ich dann nächstes Jahr spiele. Und ich weiß gar nicht, wann schaltest du aus?
Eigentlich jetzt gleich.
Ah, okay. Na, dann behalte ich das noch, für mich. Genau, am Montag werden wir das bekannt geben. Hatte noch ein bisschen damit zu tun, weil noch ein, zwei Regularien mit dem DVV geklärt werden mussten, weil das nicht ganz konventionelle Lösung ist.
International vielleicht.
Wo wir gerade waren beim Thema irgendwie immer neue Reize setzen und neue Challenges haben. Ist das, glaube ich, so ein Spielertyp, der was total mega interessant wird und wo ich mir viel von verspreche, aber was halt auch so ein bisschen Zeit braucht. Das heißt, ich habe mich eigentlich darauf entschieden, nicht kurzfristig dann halt irgendwie gut zu spielen und erfolgreich zu sein, sondern eher in Richtung Timmendorf, da im Prinzip die höchste Endgeschwindigkeit zu haben. Und ja, das werde ich am Montag dann bekannt geben. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf und wird, glaube ich, ganz witzig. Und weil wir alle auch irgendwie Entertainer sind, wird es auch, glaube ich, ganz unterhaltsam werden. Und ist ja auch das Hauptaugenmerk.
Da sind wir sehr gespannt, was für ein Teaser, ey. Da müssen jetzt alle erstmal auf deinem Instagram-Kanal vorbeigucken. Und
am Montag auf jeden Fall.
Am Montag?
Ja, Montag natürlich, ja.
Und dann da auf die News warten.
Ja, nee, ich freue mich auf jeden Fall. Also wird spannend.
Sehr gut. Also wir sind auch sehr gespannt. Mhm. Lass uns mal kurz bei dem Event hier bleiben. Wie gefällt es dir allgemein so jetzt gerade, was jetzt Alex und so noch auf die Beine gestellt haben, so kurzfristig, muss man ja auch sagen, mit relativ, ja, weiß nicht wie viel, mithilfe des DVVs. Mhm.
Ja, das kann ich auch gar nicht so einschätzen. Also
ich weiß auch nicht genau, wer jetzt hier genau was eigentlich gemacht hat und wofür zuständig war.
Das wissen die wenigsten. Ja, also ich hatte heute irgendwie auch von Elas Flüngen einen Instagram-Post gelesen und die beiden denken auch, dass sie auf der German Beach Show sind. Ne? Aber sind sie ja gar nicht. Nee. Und ob das jetzt ein DVV-Turnier oder ein Landesverbandsturnier ist, das haben wir irgendwie, glaube ich, alle noch nicht so richtig verstanden. Es erinnert sehr stark halt an die Beach-Liga, an die Beach-Trophy. Ist, glaube ich, so vom Setup gut, Corona-konform. Ich habe aber mit Anne Kohn geredet, es fehlt halt auch so ein bisschen das Publikum natürlich. Also es ist kein klassischer Tourstop, so wie man ihn kennt. Aber ich denke, in der Kürze der Zeit und die Umstände, die wir halt momentan haben, sind wir alle glücklich, dass wir hier spielen können. Ne? Und ich glaube, heute war der Stream wieder mit 3.500 Zuschauern voll. Das ist halt schon eine Reichweite, die uns irgendwie weiterhilft und für uns auch immer so ein bisschen Feedback ist, dass das, was wir da irgendwie im Sand fabrizieren, dass das auch irgendwie eine Wertigkeit hat und dass uns Leute gerne zugucken und dass sie mit uns mitfiebern. Und von daher, ist das toll, was Alex und seine Jungs, ist ja nicht nur Alex, sondern gerade die ganze Chops 4 Crew hier auf die Beine stellen und auch von der Regie her einfach Volleyball oder die Übertragung von Volleyball auf ein neues Level bringen, meiner Meinung nach.
Ja. Man kann auch nicht oft genug sagen, wie die Leute hier wirklich durcharbeiten eigentlich die ganze Zeit. Also wir sind jetzt relativ schwach besetzt dadurch, dass es halt jetzt einen zweiten Standort gibt mit den Nebencourts und dass wirklich da die auch alle, die da beteiligt sind, eigentlich von morgens bis abends hier auf den Beinen stehen und was machen. Also das
ich glaube, heute waren wieder 12 Stunden Stream oder so. Ja. Nonstop am Stück die Leute unterhalten und ist schon eine große Leistung. Ja.
Das for free. Ja, ich glaube, also das hatte Alex vor 2 Tagen nochmal angesprochen, dass das auch schon viel aus der eigenen Tasche hier noch gemacht wird, also aus der Chops4-Tasche eben, weil der DVV und die kommen direkt da jetzt eben nicht so viel dazu geben. Also und das ist eigentlich ist es total dämlich von denen aus betriebswirtschaftlicher Sicht das zu machen. Ja, also es lohnt sich nicht wirklich, aber deswegen sind wir auch auf jeden Fall noch dankbarer, dass sie es.
Ja, ich bin ja auch im Orga-Team für die Tourstops 5 und 6 oder auf den Qualifier-Stops 5 und 6, also in Berlin und Königs Wusterhausen. Und das sind schon finanzielle Herausforderungen, die da gestemmt werden müssen. Ne? Und man wünscht sich schon, dass dann irgendwie so ein bisschen mehr Support, ich glaube jetzt in dem Fall eher von der DVS dann mal kommt oder zum Beispiel habe ich ein ganz großes Problem damit, die kommen direkt irgendwie auf meine T-Shirts zu drucken und halt irgendwie am Ende gar nichts
dafür zu kriegen.
Ne? Also das ist irgendwie so, ich meine, wir machen das alle gerne und der Sport ist auch toll, aber dass dass wir irgendwie Geld investieren, dass Turniere auf die Beine gestellt werden und dann wir Werbeflächen umsonst geben, dass dann dadurch dann Timmendorf kofinanziert wird oder mitfinanziert wird, ist für mich irgendwie so ein bisschen so schwierig. So,
geht ne? irgendwie nicht ganz auf, nee, man wundert sich.
Aber vielleicht gibt's da auch irgendwie einen Deal, den ich noch nicht so richtig ganz verstanden habe oder der an mir vorbeiläuft. Auf jeden Fall hoffen wir natürlich, dass wir da ein bisschen Support da noch kriegen von der DVS, die ja gerade irgendwie uns auch so ein bisschen da in die Situation so gebracht hat, dass wir halt selber proaktiv aufstehen müssen und sagen so, okay, das kann nicht sein, dass es keine Tour dieses Jahr gibt, sondern wir raufen uns da zusammen und probieren, ja, externe Geldgeber zu finden und viele Hilfskräfte auch, die halt 0 Euro kriegen und da halt ein Turnier auf die Beine stellen.
Und das ist auf jeden Fall richtig cool. Also es ist ja jetzt nicht nur hier, sondern in Stuttgart sind noch 2 und dann bei euch.
Genau.
Also das ist schon sehr gut, dass das dann da die Initiative gibt.
Naja. Bei uns. Ja, also wir wollen zum Beispiel in Berlin dann auch einen Open Qualifier machen, so wie das ja auch angedacht war dieses Jahr auf der Tour. Und ja, ich denke, das gibt einfach auch die Chance dann wieder, so wie hier ist ja so eher Closed Shop, ne? Mhm. Keine Quali, ist halt schwierig für sich Leute reinzuspielen. Aber ich denke, in Berlin, da haben wir viele Felder, viele Kapazitäten, da können wir ruhig auch mal eine Open Quali spielen und gucken, dass wir halt auch wieder Volleyball mehr in die Breite bringen. So. Und das ist, glaube ich, so das Thema, was so in den letzten Jahren so ein bisschen mir abhandengekommen ist, so dass man sich viel zu sehr so auf die Spitze konzentriert hat, auf Olympia, ja, und wir müssen unsere Nationalteams nach zu den Olympischen Spielen bringen. Und ja, von daher würde ich mir das für die Zukunft ein bisschen mehr wünschen, dass wir halt irgendwie das ganze Bild und mehr im Auge haben und dann vielleicht auch irgendwie auf den semiprofessionellen Sport, aber auch auf den Breitensport, weil dort generieren wir die Mitglieder und dort entstehen dann halt auch eigentlich die Fans. Ne?
Ja. Und am Ende setzt sich trotzdem der sportlich Beste durch, egal ob du eine Quali hast oder nicht.
Sein,
und alle, ja, und trotzdem dann dürfen mehr Leute teilnehmen.
Ja.
Sind wir ganz schön abgerutscht in dieser Thematik.
Ja.
Gucken wir nochmal ganz kurz aufs Sportliche, was heute so passiert ist. Wie viel hast du verfolgt von den anderen Spielen?
Was die anderen so gemacht haben? Eine ganze Menge. Also die Ergebnisse kenne ich auf jeden Fall. In den Spielpausen habe ich natürlich auch mal in den Stream geschaut. Viele wilde Sachen passiert.
Ja, was hat dich überrascht? Also
Die Sargstedt ist auf jeden Fall, dass die Becker-Dollinger, so rum, schlagen. Das war überraschend für mich. Auch Milan und Jonas, dass die Sova Fretschner, jetzt habe ich auch gehört, dass die beiden Sova Fretschner aber dann auch aufgegeben haben.
Ja, die sind nicht angetreten gegen Wüst-Wüst. Ich glaube, das kann man sagen, weil Robin wurde geimpft, ich glaube gestern oder so oder vor kurzer Zeit und dann haben die direkt nach dem ersten Spiel schon gesagt, dass sie das zweite nicht antreten werden. Also hatten da auf jeden Fall Schwierigkeiten. Ja. Haben gerade viel
aber weil, erzählt, ja. Ja, okay. Ja, okay, na, das ist natürlich dann ein Punkt, ja, der dann klar ist, warum man aufgibt.
Ja, logisch. Ja. Deswegen sind jetzt Wüst-Wüst weiter und im Achtelfinale.
Gut für die beiden Jungs.
Ja, auf jeden Fall. Die sind auch, sind die mit der Wildcard rein? Oder? Nee, die sind mit Punkten, ne?
Nee,
das reicht dann auch schon. Wildcard gab es woanders.
Genau. Ja, das war auf jeden Fall, das waren so die beiden Überraschungsmomente. Jetzt bin ich natürlich auch gespannt, wie sich die Nationalteams dann weiterschlagen. Ich glaube, Elas Lüngen hat noch heute auch ein bisschen zu kämpfen gegen die Wölfe. Und ja, das wird super interessant zu sein. Und ja, ich hoffe, wir können natürlich dann auch mit dem Turnier hier den Jungs dann helfen, gute Spielpraxis zu finden, gegen gute Gegner zu spielen und dann die Wettkampfhärte zu kriegen, dass das mit dem Continental Cup dann doch klappt und wir noch alle 4 Teams dann noch zu den Olympischen Spielen schicken können.
Ja, also das meinte Nils auch eben, ich habe ihn nur kurz getroffen und gefragt, ja Nils, was geht? Also Continental Cup. Also die waren gerade mit dem ersten Turniertag hier fertig, aber das ist auf jeden Fall nicht so richtig im Kopf. Also für die geht's gerade ein bisschen in weitere Sicht zu haben.
Ist ja auch völlig verständlich.
Komplett. Und dass wir hier
deswegen freue ich mich eigentlich auch, dass so viele Nationalteams hier sind. So, das war irgendwie mal in der Vergangenheit nicht so der Fall. Ne? Und deswegen finde ich es gut, dass die Top-Elite sich hier zeigt und auch dem Publikum zeigt oder dem Publikum am Laptop zeigt. Finde ich gut, könnte ich mich dran gewöhnen.
Auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall cool, wenn die Leute dabei sind. Hast du Rudi und Clemens spielen sehen heute?
Im zweiten Spiel.
Was sagst du dazu?
Gerade überragend.
Im zweiten Spiel?
Ja, überragend. Das war schon stabile Leistung auf jeden Fall. Habe auch mit Theo und Joni nochmal kurz gesprochen. Und die fanden eigentlich auch, dass sie gar nicht so schlecht gespielt haben, aber es war halt schon sehr, sehr dominant und das war halt schon mal sehr interessant für die beiden Erfahrungen zu machen, wie halt Beachvolleyball noch gespielt werden kann. So,
ja. Ne?
Und kann man nur den Hut vorziehen, das haben die echt stark gemacht.
Ja, wirklich, ey. Ich bin gespannt, wie das morgen ist, wenn doch ein bisschen mehr Druck oder ein bisschen mehr Gegenwehr kommt. So. Aber es ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, was die jetzt zeigen.
Ja.
Hast du mitbekommen, was vorhin bei Manu und Richie passiert ist auf dem Nebencourt?
Also es war irgendwie 19-17 im dritten oder so.
Ja, nee, also nicht vom Ergebnis her. Sie haben noch gewonnen am Ende, aber Manu ist wohl, es gibt auf Court 3 so einen Stein, weiß ich nicht, so eine Steinkante.
Okay.
Und da ist Manu mit dem Unterarm drauf geknallt irgendwie. Und Richie meinte, also Richie ist auch mit dem Schienbein irgendwo gegen.
Okay.
Ich glaube auch da. Okay. Hat aber noch so ein kleines Pflaster und Manu hat einen dicken Verband am Arm.
Krass.
Scheiße.
Darf man das überhaupt sagen hier, Podcast?
Darf man.
Okay, gut, alles klar, ja. Mist.
Mist, so ein, ja. Warst du überhaupt schon drüben?
Nee, ich als 35-Jähriger hat man die privilegiert, hier mal auf Center Court. Habe ich leider noch nicht mehr angucken. Aber wahrscheinlich dann nächste Woche, wenn ich dann nicht mehr so gut gesetzt bin diese Woche, dann muss ich auch nehmen. Ja.
Ist auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig. Also man fährt so eine halbe Stunde mit dem Auto, mit Parken und so. Und vormittags ist da immer gar nichts los. So ein bisschen Beachanlage mit so 5-6 Feldern. Mhm. Und auf einmal, so um 15 Uhr, ist die geöffnet scheinbar und auf allen Nebenfeldern sind überall Leute und Gruppen und Partys und was auch immer da. Okay. Und da geht es auf immer richtig, richtig Lärm. Und da gibt es dann auch ein paar Zuschauer quasi schon. Ist natürlich ein bisschen merkwürdig, weil man denkt, okay, gibt keine Veranstaltung mit Zuschauern. Mhm. Die sind alle relativ unkontrolliert da unterwegs, aber ist schon nochmal eine andere Atmosphäre als hier.
Okay.
Weil hier ist ja schon doch sehr bedächtig und ruhig das alles. Stimmt, so.
Ja, das ist, muss man sich echt dran gewöhnen, so, ne? Wenn man das irgendwie nur mit Halligalli und Bambule kennt, so irgendwie Beachvolleyball gucken, dann ist hier halt anders. Ist halt irgendwie mehr fachorientiert manchmal, denkt man so, ne?
Also man kann sich auf jeden Fall ja nicht, also man muss schon von sich selber die Motivation irgendwo herholen, ne? Also von draußen nicht. Ist das schwer eigentlich?
Also ich habe das eigentlich letztes Jahr in der Beachliga echt total genossen, weil ich eigentlich das ganz gut, also ich kann ganz gut Volleyball spielen ohne Emotionen so. Ne? Ja. Es gibt ja Leute, die pushen sich dann, wenn das Publikum irgendwie dir zujubelt und dann fangen auf einmal die Gegner an, irgendwie besser zu spielen, als sie eigentlich Volleyball spielen können. So, ne? Dann sind die auf einmal bei 120%. Das finde ich immer sehr, sehr gefährlich. Deswegen finde ich so ein Plain Volleyball so, ne, wo es halt wirklich nur um das Volleyball an sich geht, eigentlich ganz, ganz nett so zu spielen, weil man ist für sich, man kann sich fokussieren, man hat keine äußeren Einflüsse und ich mag das ganz gerne. Also ich mag natürlich auch vor Zuschauern zu spielen, aber ich hatte jetzt da weniger große Probleme mit oder so.
Okay, da gibt es bestimmt andere, die da sich mehr dran gewöhnen müssen oder dann eben das, keine Ahnung, intrinsisch ein bisschen noch lernen müssen, das da herzukriegen. Aber ist auf jeden Fall sehr spannend. Mhm. Dann lass nochmal das Letzte hier abschließen. Zu dem Turnier. Wer glaubst du, macht's am Ende bei den Männern?
Das ist echt schwierig, ne? Also, wenn man sich allein so irgendwie, eigentlich müssen es Elias Flüngen machen, denke ich mal. Wenn sie jetzt nicht komplett tryharden und sagen, okay, wir wollen lieber noch irgendwie mal den einen Spielzug einstudieren oder wir wollen uns jetzt konzentrieren, irgendwie Aufschlaglinie, Linie zu schlagen und dann nicht voll auf Sieg gehen, dann denke ich, haben Rudi und Clemens die besten Chancen. Mhm. Aber ich denke, wenn es dann wirklich am Ende in einem Finale um den Sieg tatsächlich geht, dann würde ich eher meine Stimme Nils und Lars geben.
Ich glaube auch, dass die jetzt, also nachdem was ich gehört habe, eher das Gewinnen auch üben wollen, anstatt jetzt sich an einzelnen technischen Dingen aufzuhalten. Also da sind wir gespannt. Also nicht, dass sie jetzt hier noch irgendwas trainieren müssen. Dafür sind sie dann doch zu dicht am Wettkampf wahrscheinlich. Ja. Aber finde ich spannend. Ja. Und hast du Überblick, wer bei den Frauen noch drin ist? Und
ja, Oberländer haben sich gut
gemacht. Ja, haben sich eben durchgesetzt gegen Bielefrohn.
Ah, okay. Das habe ich gar nicht. und dann sonst war es ja eigentlich relativ klares Favoriten durchgehen. Die beiden Jungschen außen, die haben es gut gemacht. Jetzt habe ich den Namen vergessen, sorry. Die Anzieht 16 war mit der Wildcard. Die U20.
Bernd,
ja. Genau. Das habe ich mir ein Spiel lang angeguckt, das fand ich sehr erfrischend und stark für das Alter. Ansonsten gutes Feld. Und schöne Spiele haben wir auf jeden Fall gesehen.
Ja, und wer macht's da? Das ist wieder schwierig. Also weißt du, kennst du die Ansetzung?
Nee.
Also morgen Halbfinale sind Behrens Ettlinger gegen Oberländer und Schneider-Tillmann gegen Laberer Schulz.
Ich sag Behrens Ettlinger.
Ja, kann gut sein, ne?
Ja.
Weiß ich nicht, ob ich da mitgehen will. Ich habe jetzt relativ viel von denen gesehen. Ja. Sie haben sich auch vorhin gegen Klaassen Interviews noch schwer getan. Mhm. Vor allem, weiß nicht so genau.
Ja, aber,
und Sinja und Isa sind, glaube ich, da bin ich eher dabei. Ja, die gefallen mir irgendwie.
Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne mich bei den Frauen, also ich kenne mich schon aus, aber das ist immer so, weiß ich nicht, da tue ich mich schwer, mal Vorhersagen zu treffen.
Ja,
ist wirklich schwierig. Aber ich denke schon, Kim und Sandra sind so am stabilsten, denke ich. Und ist mein Take dazu.
Ja, ich bleib mal bei Sinja und Isa, aber ich weiß nicht, das könnte man wahrscheinlich auch würfeln. Bin sehr gespannt.
Ja.
Gut, dann sind wir wirklich erstmal durch mit diesem Turnier. Mhm. Dann lass uns doch mal direkt einfach die Sportart wechseln. Wie läuft's denn in der Halle eigentlich?
In der Halle?
Ja.
Ja, gar nichts los, nee. Letztes Jahr ganz gut, haben im Pokalfinaleinzug und mit dem Sechsplatz in der Meisterschaft eigentlich die beste Saison der Netzhoppers in der Historie eigentlich gespielt. Und ja, mit dem Saisonschluss dann, mit dem Playoff-Ausscheiden gegen Berlin, ja, ging eigentlich so die anderen großen Aufgaben, denen ich mich jetzt dazu wende bei den Azzoppas, zu tun. Also Trainerverpflichtungen, wir hatten, also ich bin ja im Management der Azzoppas, bin da, übernehme da so die Art Sportdirektorrolle.
Machst du jetzt?
Ja, ja, genau. Neu. Ja, genau, ja. Also eigentlich schon seit 2020.
Okay.
Ja, 20. Ja. Letztes Jahr, nachdem Mirko Kulic, unser langjähriger Trainer, da ausgeschieden ist und so ein bisschen, ja, wie so ein kleines schwarzes Loch um sportliche Kompetenz gab, bin ich dann da reingesprungen, habe gesagt, okay, ich helfe auf jeden Fall, einen neuen Trainer zu finden und die Mannschaft mitzubauen. Und genau, in der Rolle fühle ich mich sehr wohl, gehe da auch auf, macht echt Spaß, irgendwie, ja, so viel Puzzlearbeit mit wenig Budget, dann gute Jungs zu finden und Jungs eine Möglichkeit zu geben, dann irgendwie die Challenge in Deutschland, weil ja Deutschland eine starke Liga ist, dann die dann zu greifen und dann sich da weiterzuentwickeln. Und genau, und ja, war dies Jahr wieder vor der Aufgabe, einen neuen Trainer zu finden, weil uns ja der Christoph Achten leider verlassen hat und nach Frankfurt gegangen ist. Ja, und das war eine sehr zeitfüllende, tagesfüllende Aufgabe dann tatsächlich, weil echt viele Gespräche geführt werden mussten. Da musst du halt immer deinen Salary Cap irgendwie im Auge haben und macht sehr viel Spaß, ist aber auch sehr belastend, sehr anstrengend und in der Zeit war auch wenig irgendwie mit selber Sport machen irgendwie. Ja. Und ja, dann habe ich dann irgendwie gemerkt, dass ich dann irgendwie in einem Monat irgendwie fast 8 Kilo zugenommen habe.
Oh, wirklich?
Ja, es war echt traurig. Es war dann auch die Zeit, wo dann halt auch die großen Beachvolleyballanlagen auch tatsächlich zu war und wir wenig trainieren konnten, bis gar nicht trainieren konnten. Und ja, dann nur zu Hause und College-Volleyball geguckt die ganze Zeit und ja. Dann
die jungen Talente angeguckt? Oder
genau, ja, ja. Halt die irgendwie die underrated Players, die du noch billig kriegst. Und ja, das war eine Aufgabe, die dann halt, ja, auf meine Hüften dann gegangen sind. Ja.
Aber ist das das Einzige, was du jetzt gerade machst? Also auch was also beruflich, hauptberuflich oder was?
Ja, also ich bin eigentlich Volleyballprofi, hauptberuflich. genau, habe halt meinen Arbeitsvertrag bei den Netzhoppers als Spieler tatsächlich. Werde auch nächstes Jahr nochmal ein Jahr spielen bei den Netzhoppers. Genau, und probiere jetzt nicht schleichend, aber probiere mehr und mehr so Managementaufgaben mit zu übernehmen. Komme mit manchmal zu den Sponsorengesprächen, aber ja, bin hauptsächlich mit den Verhandlungen an Spielern und ja, gibt es ja noch andere Komponenten. Ne? Du musst dann halt auch natürlich gucken, weil wir nicht für jeden Spieler eine Einzelwohnung haben, ne? Dann müsst du WG stricken und wer könnte mit wem in eine WG passen und pipapo und Scouting brauchst du, Scouting-System und also es ist sehr vielschichtig das Thema und genau, und das ist ja momentan meine Hauptaufgabe, neben natürlich Familienvater zu sein.
Ist auch zeitraubend wahrscheinlich.
Das, ja, raubend würde ich jetzt nicht sagen, aber es bindet auf jeden Fall sehr viel Zeit und aber es ist natürlich auch eine schöne Zeit, also mein Kleiner ist jetzt 10 Monate, der Große ist 8 Jahre. Und
war nicht das auch letztes Jahr, als wir hier bei der Beachliga waren, dass du da die Nachricht bekommen hast? Dass
ja, ich hatte so immer mein Handy immer.
Ja.
Jonathan musste immer mein Handy dann immer in der Tasche haben, wenn ich gespielt habe. Das waren irgendwie 3 Wochen vor einem Bindungstermin. Ja. Genau, und ja, jetzt ist er 10 Monate alt und halt gerade die Phase, wo er irgendwie wackelnd durch die Gegend läuft und du eigentlich die ganze Zeit hinterherläufst und probierst, genau, dass er hier nicht an die Ecke stößt und da nicht irgendwie den Chemikalienschrank aufmacht oder seinen Finger in die Steckdose steckt. Also ist schon Intensivbetreuung dann teilweise so, ne, für den Kleinen.
Spannend.
Ja.
Nochmal zurück zu den zu deinen Hallenaufgaben. Wie steht ihr denn finanziell eigentlich da? Also sind da jetzt
sehr
zwei
rosig.
Super.
Super.
Nee, sind da zwei Teams oder ein Team hat
ein Team
abgemeldet.
Dieses Jahr. Letztes Jahr 3, dieses Jahr 1. Ja.
Da scheinen ja viele mit dieser Pandemie, wo ja keine Ahnung, Ticketannahmen und so weiter weggefallen sind, Schwierigkeiten zu haben. Wie sieht's bei euch aus?
Ja, stabil. Ja, wir haben es geschafft, letztes Jahr zu überleben. Das war irgendwie so das Hauptziel, ne, dass wir das finanziell irgendwie schaffen. Sind ja letztes Jahr auch in dem Glauben gestartet, dass wir auch mit Zuschauern spielen können. Das war ja auch in den ersten Spieltagen tatsächlich auch der Fall. Ja, der Staat hat natürlich viel geholfen, hat da natürlich viel Corona-Hilfe uns subventioniert, gefördert. Und ja, wir haben es am Ende geschafft, dass wir halt unser Level stabilisieren konnten, waren dann auch sportlich erfolgreich. Ich denke auch die Corona-Pandemie, wenn man das mal wirklich rekapituliert, war das eigentlich sehr gut für uns.
Von finanziell? Oder
nee, überhaupt nicht insgesamt? Finanziell, aber einfach, dass wir es geschafft haben, stabil zu bleiben in unserem Budget. Also ich glaube, wir hatten 10% weniger Budget am Ende. Das war halt ein Cut, der noch irgendwie akzeptabel war. Ne? Andere Mannschaften hatten viel größere Einbußen. Und was halt uns so ein bisschen in die Karten gespielt hat, ist jetzt ein bisschen makaber, aber dass halt der Spielermarkt komplett zusammengebrochen ist. Also es immer weniger Spieler, immer weniger Vereine für haben immer weniger Geld und die Anzahl der Spieler wird immer größer. Das heißt, ja, das ist irgendwo eine Diskrepanz, die uns in die Karten gespielt hat. Und was hat das gemacht am Ende? Die Spieler sind halt extrem billig geworden. So, ne? Und das erleben wir jetzt ja hier auch beim Beachvolleyball, die Auswirkungen der Corona-Pandemie, ne? Dass wir halt auch kaum Preisgeld.
Billig geworden, ja.
Genau, ne? Also wir verdienen ja auch nichts mehr. Und das war halt gut für uns, dass wir halt auf einmal Geld nicht mehr so der entscheidende Faktor waren, so wie er wahrscheinlich im übernächsten Jahr wieder sein wird. Und so haben wir es, glaube ich, auch nur geschafft, uns Spieler zu kaufen, die uns dann halt ins Pokal-Halbfinale gespielt haben. Und ja, und man muss ja am Ende auch ehrlich sein, vor der Pandemie hatten wir 13 Bundesligisten, jetzt haben wir noch 8,5, 9, also TSV Unterhaching hat ja, Sonderstatus im Prinzip in der Liga. Ja, wenn du das überlebt hast, dann hast du schon mal 5 Vereine überholt, so, ne, vom Vergleich vor 2 Jahren. Und auf einmal wird man aber sportlich erfolgreich. Und ja, dieses Jahr wird es besser werden. Wir haben jetzt einen Namenssponsor mit Energiequelle. Das ist ein, ja, ein Energiebereitsteller, der auch erneuerbare Energien setzt.
Wie heißt
aus der Region.
Denn komplett? Energiequelle, Netzhoppers?
KW Bestensee, genau, ja.
Okay, langer Name.
Also, ja, es gibt ja auch von der VBL, also von der Volleyball Bundesliga, eine Vorgabe, dass du, glaube ich, nur 24 Zeichen für deinen Vereinsnamen tatsächlich hast. Und wir haben, glaube ich, 26 jetzt. Und die Bundesliga hat dann nochmal ein Auge zugedrückt. Ja.
Das machen sie?
Ja. Es war dann auch irgendwie Energiequelle Netzhoppers KW-B war dann noch irgendwie und es war wild oder NHK und ja, es gab dann wilde Spekulationen, es ging hin und her, aber dann haben sie uns jetzt die 2 Extrastellen dann noch gegeben.
Ja, das ist aber nett.
Es war auf jeden Fall hilfreich, ja. Aber sonst hätten wir dem Sponsor natürlich absagen müssen.
Ja, selbstverständlich. Ich hätte so einfach so geheißen wie immer.
Ja, und ich denke, das wird jetzt uns nochmal einen kleinen finanziellen Schwung geben für die weiteren Aufgaben. Wir müssen halt gucken, dass wir weiter stabil sportliche Ergebnisse bringen und auf der Grundlage dann halt attraktiv für Sponsoren sind. Und ja, wir hoffen natürlich auch, dass wir nächstes Jahr einen Streaming-Anbieter haben, der natürlich auch die Sichtbarkeit unserer Spiele verbessert. Und ja, das wird interessant zu sehen, wie das sich nächstes Jahr entwickelt.
Ja, gibt es da schon irgendwelche Neuigkeiten? Also bisher war ja die Übertragung der ersten Liga, lag bei wem?
Bei Sport1 und also Sport1 hat die Highlight-Spiele bekommen sozusagen. Und Sport.tv war der Streaming-Anbieter, die hatten so eine eine künstliche Intelligenz, die halt automatisch die Kamera so geschwenkt hat. Genau.
Ja.
Und ist halt für so ein Volleyballspiel, wo der Ball relativ schnell fliegt, noch nicht ganz hundertprozentig ausgereift. Ne? Das kommt eher aus dem Fußball, wo du halt ein großes Spielfeld hast, wo der Ball nicht so schnell fliegt. Und ja, ich glaube, der Deal wurde jetzt aufgehoben. Die Frauen-Bundesliga, also wir werden dieses Jahr einen separaten Deal, glaube ich, unterschreiben. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber so wird es wahrscheinlich aussehen, dass die Frauen weiter bei Sport 1 bleiben und wir uns extern weiter umschauen als Männer-Bundesliga.
Ah, okay, krass.
Aber final ist da, glaube ich, noch nichts. Also das ist, glaube ich, so der letzte Stand.
Ja, aber ist ja gut. Also sind wir ja gespannt, weil es war auch immer sehr merkwürdig, so Erstligaspiele in so einer Single-Camera-Geschichte von der Seite zu gucken. Ja. Also es war immer irgendwie, hat es nicht ganz zusammengepasst.
Ja, Berlin, Düren, bei den Männern auf jeden Fall hatten ja so ein Projekt gehabt, wo sie eine 3-Kamera-Produktion dann aufgebaut haben, wo man halt probiert hat, wenn keine Zuschauer in die Halle können, dann wenigstens den Stream aufzuwerten, dann auch mit Vorberichterstattung und Pre-Game-Interviews und so. Und also die Berlin-Spiele waren schon echt schön anzusehen. Ja. Ich glaube, Friedrichshafen tatsächlich auch dann noch. Und Düren war ja mit Drops 4 natürlich dann auch immer jedes Heimspiel präsent.
Ja.
Also das sind so Sachen auf jeden Fall, ja. Eine 3-Kamera-Produktion ist auf jeden Fall schon förderlich, ne? Dass man dann halt auch so ein bisschen die Nähe des Spiels spürt und auch die Nähe zu den Spielern spürt.
Ja, es haben ja auch in der zweiten Liga viele ein Streaming-Angebot selber dann aufgebaut. Und dann sieht man ja jetzt auch, was alles möglich ist. Also dass das geht und die wurden dann auch alle immer viel besser mit der Zeit. So, das war schon schön anzusehen. Ich glaube, dass auch viele jetzt dabei bleiben, das weiter zu streamen, weil das Feedback auf jeden Fall gut ist. Also bei uns auf jeden Fall in Kiel, da war das immer ganz gut. Wir haben auch einen engagierten Kommentator da.
Ja, ich glaube, mit dem Kommentator steht und fällt sehr viel. Ne?
Ja,
also wenn du da jemanden hast, der das Spiel gut begleiten kann, dann hast du viel gewonnen.
Ja, Also ein paar gute Sachen kann man dann doch auch
bei uns. Ja, und am Ende, ganz ehrlich, das ist halt auch so ein bisschen Resultat der Pandemie. So, ja. Ne? Wir wurden auf einmal gezwungen, okay, jetzt können keine Zuschauer in die Halle, jetzt müssen wir uns irgendwie gucken, dass wir was anderes daraus machen. So, ne? Und Aufwertung des Streams und mit Kommentar ist halt ja eine neue Qualität, die wir, glaube ich, ohne Corona so nicht gehabt hätten heute.
Ja, so ein bisschen Innovationstreiber auf jeden Fall. Also ein, zwei gute Sachen.
Kleiner Arschtritt.
Ja, wirklich. Hast du eigentlich jemals bei deinen Hallenmannschaften mal irgendeine Vorbereitung mal mitgemacht oder warst du eigentlich immer im Sand?
Tatsächlich war ich ja gar nicht so viel im Sand. Man denkt immer, ich war so lange im Sand, aber ich habe ja eigentlich nur 2011, 2012 mit Thilo Backhaus damals noch gespielt. Mhm. Sonst war ich ja eigentlich immer in der Hallennationalmannschaft. Und das war immer ganz gut. Da konnte man immer gut die Vorbereitungszeit
skippen. Da wurde man dann auch befreit, ja.
Genau, ja, weil da meistens immer in der Vorbereitungszeit dann immer die Höhepunkte EM, WM oder Olympische Spiele lagen oder Qualis noch hinten ran. Und das war immer, das hat mich immer vor dem Ausdauerlauf dann gerettet oder vor dem stundenlangen Medizinball durch die Halle Gewerfe. Und genau. Und in den letzten Jahren habe ich es eigentlich immer so gehandhabt, dass ich schon die Vorbereitung mitmache, aber halt gemäßigt, ne, dass man dann
ist halt. Ist ja auch schon fit, du kommst ja aus dem Sand.
Erstens das, also mein neuer Trainer sagt so, super, dass ich irgendwie hier dann auch professionell Beachvolleyball spiele, weil er weiß auf jeden Fall, ich tue was und ich komme dann fit in die Saison. Ja, und am Ende muss man halt auch einfach sagen, mit 35, 36 geht's dann halt auch nicht mehr darum, irgendwie jetzt noch irgendwie die letzten 2 Zentimeter Sprungkraft irgendwie da aus den Knochen zu quetschen, sondern eher verletzungsfrei durch die Saison zu kommen. So, und 365 Tage Volleyball zu spielen ist eine Herausforderung und mir macht das halt mega Spaß und ich bin eher eigentlich immer so der Typ, der dann, wenn er Pause macht länger, dann ist er viel verletzungsanfälliger, als wenn er 365 Tage durchzieht, ja.
Ja, krass, spannend. Aber es ist auch schön, wenn man da nicht, also wenn da auch der Trainer ein Verständnis hat, so ein bisschen.
Ja, also so ganz geil findet es da nicht, weil dann auch so Timmendorf, also Perspektive Timmendorf und dann auch das King of the Court Event natürlich dann in der Vorbereitungszeit liegt, wo dann natürlich auch Freundschaftsspiele gemacht werden oder man auf Turniere fährt und so. So, aber ja, in den sauren Apfel müssen sie beißen. Wenn sie Dirk Westphal in ihrer Mannschaft haben wollen, dann müssen sie den sauren Apfel dann tatsächlich haben, ja.
Hattest du jemals irgendwelche krassen Anpassungsprobleme, wenn du hin und her gewechselt bist aus dem Sand oder Halle?
Also mir fällt es tatsächlich schwerer, von der Halle in den Sand zu kommen, ne? Weil einfach, ich sehe mich ja eigentlich immer auch als Hallenvolleyballspieler, weil das habe ich mein Leben lang gemacht und da habe ich ja einfach die Automatismen viel, viel stärker verinnerlicht als im Beachvolleyball. Ja. Beachvolleyball muss ich mir immer noch so ein bisschen dann wieder beibringen oder mich viel mehr selber erinnern, so mach dies und das, lauf nicht durch und eine Anlaufgestaltung. Ne? Es sind ja schon andere Abläufe. Und
du musst ja auch andere Dinge machen.
Genau, also
ich weiß nicht, wie oft du jetzt eine Halle da irgendwie zuspielen musst, aber Beachvolleyball schon ein bisschen häufiger.
Ja. Aber einfach, ja, das fällt mir halt schon schwer, ne? Wenn ich aus der Halle komme, dann laufe ich halt verdammt schnell durch und dann hänge ich unterm Ball und dann bin ich zu früh und so eine Sachen dann. Also das braucht immer so 1-2 Monate, bis ich so halbwegs das mache, was ich tatsächlich vorhatte zu machen. Aber der andere Weg, der geht eigentlich relativ schnell. Also vom Sand in die Halle, das ist, wie gesagt, da sind die Automatismen so tief verankert irgendwo hinten.
Die in der Halle dann.
Genau, ja. Und das geht dann immer relativ schnell.
So, wenn ich so über Elemente nachdenke, wie so Zuspiel und so, fokussiertest du das denn nochmal extra irgendwie, wenn ihr mal trainiert oder so, wenn ihr sowas überhaupt macht im Sand, dass ihr dann, wenn du denkst so, okay, annehmen tue ich genug in der Halle, ich bagger jetzt mal ein paar, also spiele jetzt mal ein paar mehr Bälle zu oder ist es
also im Beachvolleyball?
Im Beachvolleyball.
Ja.
In der Halle jetzt nicht unbedingt.
Ja, nee, also ja. Also ich probiere jetzt schon im ganze Training oder die ganzen Trainingswochen, die letzten Wochen halt immer von oben zuzuspielen. Ne? Mache dann natürlich am Ende nochmal so 2-3 Baggerzuspiele. Kann auch sein, dass jetzt ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass ich schlechter Baggerzuspiele, weil ich halt nur noch pitche im Training. Genau, also ich probiere jetzt schon eher an meinen Baustellen zu arbeiten, als jetzt, sag ich mal, Annahme. So.
Ja,
Annahme zu trainieren ist auch mega langweilig, muss man ja auch
ganz ehrlich sagen. Das macht wirklich keinen Spaß.
Nee.
Vor allem, wenn man es schon kann, ist ja auch ein bisschen überflüssig.
Genau.
Mit wem trainiert ihr denn überhaupt? Denn?
Wir als Hauptstadtbeacher haben uns dieses Jahr den ehemaligen Nationaltrainer Thilo Backhaus an die Seite gestellt und der ist unser Headcoach. Und gibt viele neue Inputs und probiert uns Tag zu Tag besser zu machen und sind wir sehr glücklich, dass wir ihn da haben.
Und was ist so der Aufwand, den ihr da fahrt? So eine Trainingshäufigkeit?
Also wir haben mit Thilo dreimal in der Woche Training.
Ach krass.
Ja, also das ist dann halt auch wirklich nur Technik einhalten. Ja. Und genau, dann normalerweise, je nachdem, wie halt der das die Woche aussieht, ob ein Turnier am Wochenende ist oder nicht, normalerweise 1-2 Spieleinheiten dann, ja.
Ja, das ist schon viel, ey. Also finde ich.
Ja, von nichts kommt nichts. Wir wollen ja, wir wollen ja auch so ein bisschen, so ein bisschen das Auffangbecken, so sag ich mal, für viele ehemalige Junior-Nationalspieler sein, die vielleicht dann ja den großen Schritt dann nach Hamburg nicht geschafft haben.
Ja.
So wie damals Lukas Meurer oder jetzt auch Mio ist ja auch bei uns, Mio Wüst, dass wir einfach sagen, okay, pass auf, du brauchst nicht irgendwie mit Beachvolleyball aufhören, wenn du halt nicht mehr aus dem Kader raus bist, sondern wir probieren gute Strukturen zu schaffen, ne, einen guten Trainer dir an die Seite zu stellen und dass du halt deine Karriere weiterverfolgen kannst. Und bin halt der Meinung, dass man vielleicht mit 21 oder 22 noch gar nicht richtig immer einschätzen kann, so ist das jetzt ein Frühentwickler, Spätentwickler, kommt sein Peak noch oder ist er schon über dem Peak? Und ja, wir wollen einfach den jungen Athleten dann immer eine Chance geben, das dann selber für sich herauszufinden. Und da wollen wir halt die besten Rahmenbedingungen schaffen und haben halt, genau, dies Jahr darauf Wert gelegt, dass wir halt mit Thilo einen sehr, sehr guten Trainer haben, der halt auch ein klares Technikleitbild hat. Und ja, wir haben auch mit dem Urban Sports Club einen tollen Sponsor, wo dann die Athleten dann auch ihren Krafttraining nachgehen können oder auch individuelles Training machen können, wie Yoga oder Pilates oder weiß nicht was. Von daher, ja, probieren wir da halt den Jungs so viele Tools wie möglich an die Hand zu geben und am Ende müssen es halt selber machen. Ne?
Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr löblichen Projekt.
Ja, ja. Alles für den Sport.
Alles für den Sport.
Ja, ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass ich denke, dass wir viel, viel mehr die Breite fördern müssen. Ja. Ne? Und das ist halt auch so ein Projekt von uns, wo ich halt sehr stark mit involviert bin, wo ich einfach denke, das müssen wir machen. Wir müssen mehr solcher Projekte haben, wo halt Athleten nicht ins Bodenlose, das ist vielleicht falsch gesagt, aber dann halt schon einen harten Cut hinnehmen müssen und dann viele dann halt entscheiden, okay, das bringt alles nichts und ich höre auf. Und das finde ich immer super schade, weil wir haben so viele gute Spieler. Und es wäre eigentlich viel, viel schöner, wenn sich irgendwie jedes Jahr 23 Teams um Timmendorf streiten würden und wir dann halt ein richtiges krasses Battle haben und viele Optionen oder viele Teams irgendwie wirklich perspektivisch nach Timmendorf schielen. Und wenn wir dahin kommen, wie gesagt, dann entstehen mehr Geschichten um den Sport herum, dann sind mehr Leute involviert, dann bilden sich Fanlager oder dann fiebert man mit dem mit. Und je mehr das passiert, desto größer wird im Prinzip die Community, die Bubble, in der wir uns bewegen. Und ja, je größer die wird, desto mehr Stücke vom Sportkuchen kriegen wir und desto vielleicht populärer wird auch unser Sport. Das ist auf jeden Fall so der Ansatz, den wir fahren bei den Hauptstadt-Beachern. Und von daher, wollen wir da weiter große Schritte gehen.
Ja, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Also diese Geschichte mit dem Nationalspieler, der dann irgendwie gecuttet wurde, die gibt es mittlerweile einfach so oft. Also
total,
es ist irgendwie immer das Gleiche, deswegen da müssen ja viele noch einfach übrig sein, die eigentlich noch weitermachen wollen, aber
nicht
wissen wie. Das
ich meine, wir haben genau auch, richtig. Wir haben auch mit dem Stützpunkt in Berlin natürlich auch gleich vor der Haustür halt einen Stützpunkt, wo dann halt dann viele auch, die kommen dann nach Berlin, sind dann 2-3 Jahre am Stützpunkt und wollen dann aber in der Stadt bleiben, wollen dann nicht wieder zurück, nach Sachsen oder Sachsen-Anhalt oder wo auch immer.
Das ist nur ein Beispiel, ne?
Ja, genau. Es gibt auch,
ist auch schön da.
Leute, gerade in Berlin kommen ja auch viele aus Schwaben jetzt. Aber dann haben wir natürlich auch viele Jungs, die dann irgendwie in der Stadt bleiben oder ein Studium angefangen haben und wie gesagt, das ist einfach so die Idee dahinter, dass wir denen dann auch eine andere Alternative geben wollen.
Sehr, sehr cool. Mit diesen Worten möchte ich mich bei dir bedanken.
Ja,
wir sind schon durch mit der Zeit, dass du, ja gut, die Zeit gefunden ist jetzt blöd gesagt, weil du ja nicht mehr so viel zu tun hattest hier heute.
Ja, genau.
Aber vielen Dank, dass du hier warst. Ich würde dir nochmal jetzt die letzten Worte überlassen, denn ich verabschiede mich direkt. Du kannst nochmal loswerden, was du willst und sage bis zum nächsten Mal und danke.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte und ein bisschen aus meinem Leben erzählen durfte. Ich hoffe, den Zuschauern hat es natürlich gefallen und wer wissen will, wie es dann ab nächster Woche bei Herrn Westphal weitergeht, partnertechnisch, der kann am Montag natürlich auf dem Instagram-Profil von mir mehr dazu erfahren. Also ich freue mich, macht weiter so und toller Podcast und wir hören uns das nächste Mal. Ciao, ciao.